Deutschlandfunk, das war der Tag.
Eine Pandemie von Ungeimpften nennt der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow die aktuelle vierte Welle. Angesichts der steigenden Infektionszahlen diskutiert man nun wieder über schärfere Regeln und kostenlose Tests. Die hatte man ja gerade erst eingestellt. Morgen wollen die künftigen Ampelkoalitionäre einen Maßnahmenkatalog präsentieren, wie sie diese Welle brechen wollen. Was da konkret geplant ist, hören Sie hier gleich. Außerdem, auch die evangelische Kirche tut sich schwer mit der Aufarbeitung der Fälle von sexualisierter Gewalt in ihren Reihen. Das wurde heute zum Auftakt der EKD-Synode deutlich. Und Drohnenangriff auf den irakischen Premierminister. Wer könnte dahinter stecken? Im Anschluss an diese Sendung folgt dann das Sportgespräch. Um 11:30 spricht Maximilian Rieger mit seinen Gästen über Schulsport in Deutschland. Was klappt und was nicht und was könnte besser gemacht werden? Ich bin Jonas Riese. Erstmal herzlich willkommen zu dieser Tageszusammenfassung hier im Deutschlandfunk. Noch ist die nächste Regierung gar nicht im Amt, schon befindet sie sich aber unter gravierendem Druck. Mitten in der vierten Corona-Welle wird sie womöglich die Geschäfte übernehmen. Eine Entscheidung von großer Tragweite steht aber jetzt schon an. Am 25. November endet zumindest formal der Corona-Ausnahmezustand. Die Ampelkoalitionäre wollen ihn im Bundestag auch nicht verlängern, sondern ein neues Gesetz zur Bekämpfung von Corona verabschieden. Eine Maßnahme darin ist ein alter Bekannter, wie Jürgen König berichtet.
Die Corona-Inzidenzwerte steigen kontinuierlich an und es mehren sich die Forderungen, die kostenlosen Corona-Tests wieder einzuführen. Das Ende der Kostenübernahme für die sogenannten Bürgertests habe nicht dazu geführt, Unwillige zu einer Impfung zu motivieren, sagte jetzt Klaus Reinhardt, der Präsident der Bundesärztekammer, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bund und Länder sollten den Mut aufbringen, diese Fehlentscheidung zu korrigieren, sagte Reinhardt. Die Neuregelung müsse jetzt schnell kommen, möglichst noch mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes Mitte November. Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken forderte im Interview der Woche des Deutschlandfunks kostenlose Testmöglichkeiten für alle. Dies sei die Voraussetzung für ein systematisches 3G-Verfahren.
Insoweit war es, glaube ich, nicht richtig, dass man die Finanzierung der Testzentren beendet hat und sagt, derjenige, der sich nicht impfen lässt, der soll bezahlen gehen. Das ist, glaube ich, ein Fehlanreiz. Weil eigentlich wollte man damit die Menschen zwingen, dass sie sich impfen lassen, um sich nicht mehr testen lassen zu müssen. Das ist aber ein Widerspruch in sich, denn tatsächlich auch der Geimpfte kann das Virus tragen und wird dann doch wieder getestet, weil Testen nicht identisch ist mit Impfen. Und deswegen ist der Druck über den Abbau der Testzentren auf die Impfquote ist, glaube ich, jedenfalls bei uns in den neuen Bundesländern ins Leere gelaufen.
Mit Blick auf das geplante Ende der erklärten epidemischen Notlage von besonderer Tragweite am 25. November forderte Ramelow deutliche Verschärfungen des geltenden Bundesinfektionsschutzgesetzes.
Mir wäre es persönlich lieber gewesen, die Bundesnotlage wäre noch einmal verlängert worden, bis die neue Bundesregierung vereidigt ist. Die Ampelkollegen haben sich aber anders entschieden, haben uns das auch übermittelt. Das ist auch in Ordnung, wenn man das dann so klar ansagt. Dann brauchen wir keine Mutmaßungen anzustellen. Deswegen haben die Ministerpräsidenten einen Katalog aufgelegt, was jetzt im Bundesinfektionsschutzgesetz geschärft werden muss, damit die Landesverordnungen nicht ins Leere laufen.
Nötig sei, so Bodo Ramelow, ein Instrumentenkasten mit klaren Regelungen des Bundes, der es den Ländern wiederum ermögliche, ihre Anordnungen auch juristisch durchsetzen zu können. Etwa bei der Frage der Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen.
Ich rede noch gar nicht von der Impfpflicht. Das diskutieren ja auch Menschen. In Altenheimen eine Impfpflicht vorzuschreiben, weil es bittere Erfahrungen in den letzten Tagen gegeben hat in mehreren Bundesländern. Da sage ich, wer heute von der Impfpflicht in Altenheim redet, aber die Testpflicht noch nicht mal bundesweit angeordnet hat, der tut uns keinen Gefallen.
Genau diese Testpflicht könnte bald eingeführt werden. Die Nachfolgeregelung der auslaufenden epidemischen Lage von nationaler Tragweite wird derzeit im Rahmen der Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP erarbeitet. Wie Bild am Sonntag unter Berufung auf Verhandlerkreise berichtet, ist unter anderem eine tägliche Testpflicht für sämtliche Mitarbeiter und Besucher in Pflegeheimen unabhängig vom Impfstatus vorgesehen. Die Corona-Prämie für Kliniken könnte wieder eingeführt werden. Um die Corona-Auffrischungsimpfungen bei Senioren zu beschleunigen, sollen Ärztinnen und Ärzte verpflichtet werden, ihre älteren Patienten über eine dritte Impfung zu informieren. Auf einen Lockdown für Ungeimpfte soll ebenso verzichtet werden wie auf eine bundesweite 2G-Regel, was aber entsprechende Maßnahmen in den Ländern nicht ausschließt. Die 2G-Regel gilt etwa ab morgen in ganz Sachsen. Das Maßnahmenpaket aus den Ampelverhandlungen soll am nächsten Donnerstag zum ersten Mal im Bundestag diskutiert werden.
Die evangelische Kirche hat heute ihre mehrtägige Jahrestagung begonnen. Auf der Tagesordnung stehen der Abschied des Ratsvorsitzenden Bedford Strohm, die Wahl des neuen Rats und der Umgang mit den Missbrauchsfällen. 942 Fälle sexualisierter Gewalt sind derzeit bei der EKD bekannt. Und just zum Auftakt der Synode haben Betroffene die Aufarbeitung auch hier als völlig unzureichend kritisiert. Daniel Hoffmann über eine Jahrestagung, die in mehrfacher Hinsicht nicht so begann, wie sie sollte.
Die 13. Synode der evangelischen Kirche in Deutschland ist zu ihrem Auftakt in Bremen von der Corona-Pandemie ausgebremst worden. Eigentlich sollte sie vollständig in Präsenz stattfinden. Ein großer Teil der Teilnehmer war auch schon angereist. Aber die Erkrankung eines Synodalen machte der EKD einen Strich durch die Rechnung. Deswegen findet die Synode kurzerhand auf digitaler Ebene statt. Das berge besondere Herausforderungen, machte Präses Anna-Nicole Heinrich deutlich. Sie zeigte sich deshalb erleichtert, dass bereits die Rahmenbedingungen dafür geschaffen wurden.
Wir haben in den letzten beiden Synoden den rechtlichen Rahmen genau für diese Situation geliefert. Wir haben unsere Geschäftsordnung so umgestellt, wir haben Beschlüsse gefasst, dass es möglich ist, in einer Ausnahmesituation auf eine digitale Tagung umzustellen. Auch das Ratswahlgesetz wurde angepasst, dass eine digitale Wahl möglich ist.
Der scheidende EKD-Ratsvorsitzende, Landesbischof Heinrich Bedford Strohm, betonte angesichts der kurzfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie in seinem Ratsbericht noch einmal die schwieriger werdende Lage an den Kliniken und verknüpfte das mit einem Impfaufruf an alle Ungeimpften.
Für das Ziel, dass so viele Menschen wie möglich sich impfen lassen, plädiere ich allerdings mit großem Nachdruck. An alle, die jetzt noch zögern, geben Sie sich einen Ruck. Denn die erdrückende Mehrheit der Schwererkrankten sind Ungeimpfte.
Bedford Strohm machte aber auch klar, dass niemand verunglimpft oder attackiert werden sollte, der sich bislang noch nicht habe impfen lassen. Gleichzeitig versprach er den Gläubigen, dass es in diesem Jahr trotz Corona wieder Weihnachtsgottesdienste in den Kirchen geben soll. Alle, die einen Gottesdienst am Heiligen Abend wünschten, bekämen ihn auch, betonte Bedford Strohm. Unter welchen formalen Bedingungen die Protestanten Weihnachtsgottesdienste abhalten können, ließ der Ratsvorsitzende aber offen. Das sei Sache der Landeskirchen und müsse im Einklang mit den vor Ort geltenden Corona-Vorgaben geregelt werden.
Meine Vermutung geht dahin, dass wir unterschiedliche Formate haben werden, die sich mischen, dass es 3G gibt, aber eben vielleicht auch 2G. Jedenfalls kann sich jeder darauf verlassen, dass niemand ohne Weihnachtsgottesdienst gelassen wird, der einen Weihnachtsgottesdienst haben möchte.
Ein weiteres zentrales Thema wird morgen die Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche sein. Bedford Strohm äußerte sich unzufrieden mit den bisherigen Ergebnissen.
Wir sind manchen Schritt vorangekommen. Aber dennoch muss ich an dieser Stelle auch selbstkritisch sagen, wir sind noch nicht so weit gekommen, wie wir wollten.
Ähnlich äußerte sich auch die Präses der EKD-Synode Heinrich. Sie warnte aber gleichzeitig vor übereilten Schritten. Die Aufarbeitung erfordere Geduld.
Schnelligkeit ist, glaube ich, nicht immer das, was die besten Resultate bringt. Somit muss ich ganz klar sagen, ich bin nicht zufrieden mit dem, was wir bis jetzt erreicht haben. Wir hätten mehr erreichen müssen. Aber ich würde nicht sagen, dass wir nur, weil wir schneller gehandelt hätten, ein besseres Resultat zum jetzigen Zeitpunkt hätten.
Heinrich rief dazu auf, trotz der Probleme an der Aufarbeitung der sexualisierten Gewalttaten in der evangelischen Kirche festzuhalten. Das Thema wird morgen breiten Raum im EKD-Plenum einnehmen. Mitglieder des im vergangenen Mai von der EKD ausgesetzten Betroffenenbeirates hatten der evangelischen Kirche heute schwere Vorwürfe gemacht. Sie bezeichneten die bisherige Aufklärungsarbeit als mangelhaft und bezeichneten die Auswertung der Fälle als stümperhaft. Deutliche Kritik gab es dabei auch am aktuellen Sprecher des Beauftragtenrates der EKD, Bischof Christoph Mainz. Er sei für das Amt offenbar ungeeignet.
Und wir bleiben noch für einen Moment bei diesem Thema. Sexualisierte Gewalt, Kindesmissbrauch und auch Kinderpornografie sind in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus der Ermittlungsbehörden geraten. Auch damit lassen sich die vielen Fälle erklären. Die Ausmaße, sie bleiben aber äußerst erschreckend. Georg Schwarte.
Immer mehr Hinweise auf Darstellungen von Kindesmissbrauch im Netz. Immer mehr zu führende Verfahren. Der Präsident des Bundeskriminalamtes Münch sagte, allein in der ersten Jahreshälfte 2021 seien so viele Fälle von sogenannter Kinderpornografie erfasst worden wie im gesamten Jahr 2020. Die Bild am Sonntag zitiert den BKA-Chef mit den Worten, die deutliche Zunahme der Darstellungen von Kindesmissbrauch im Netz werde die Polizei zunehmend an ihre Kapazitätsgrenzen bringen. Bereits im Mai dieses Jahres hatte Münch bei der Vorstellung der Jahreszahlen 2020 erklärt, er rechne auch in den kommenden Jahren mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen. Die technischen Verfahren zur Identifizierung von verdächtigen Dateien im Netz würden immer besser. Zugleich werde auch die internationale Kooperation der Ermittler enger. Ab 2022 griffen in Deutschland zudem neue Hinweisregeln für IT-Konzerne. Nach BKA-Angaben war die starke Zunahme gegenüber dem Vorjahr unter anderem durch die vermehrten Hinweise der halbstaatlichen US-Organisation NCMEC an die deutschen Ermittler zurückzuführen. Die sammelt systematisch Verdachtsfälle, wobei sie mit Internetanbietern kooperiert. Ein weiterer Faktor waren demnach auch ausgedehnte Ermittlungen wegen Kinderpornoringen in Deutschland. Bereits im Vorjahr hatte sich die Zahl der Fälle gegenüber 2019 um 53% auf knapp 18.800 mehr als verdoppelt. Bleibt es in diesem Jahr bei dem sich abzeichnenden Trend, könnten Ende dieses Jahres fast 40.000 solcher Delikte bekannt geworden sein.
Nach der Messeattacke in einem ICE-Schnellzug der Deutschen Bahn gestern Vormittag klärt sich das Geschehen etwas auf. Ein 27-jähriger Syrer hat in dem Zug mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen. Ein terroristischer Hintergrund scheint ausgeschlossen. Tobias Krone mit dem aktuellen Stand.
Der 27 Jahre alte Syrer, der am Samstagmorgen in einem ICE drei Menschen schwer mit einem Messer verletzt hat, er ist zur Tatzeit offenbar nicht schuldfähig gewesen. Dies habe ein erfahrener psychiatrischer Gerichtssachverständiger festgestellt, der mit dem Tatverdächtigen nach der Festnahme sprach, so Gerhard Neuhof von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth bei einer Pressekonferenz.
Der Sachverständige kommt nach seiner vorläufigen Begutachtung zum Ergebnis, dass der Beschuldigte aktuell unter einer paranoiden Schizophrenie leidet, unter wahnhaften Vorstellungen.
Die Kriminaldirektorin Sabine Nagel betonte,
alle bisher durchgeführten Vernehmungen in hoher Anzahl und auch Durchsuchungen im Umfeld des Tatverdächtigen haben bislang keinen weiteren Hinweis auf islamistischen oder terroristischen Motivationshintergrund gegeben. Aber ich betone nochmal, wir sind noch nicht am Ende der Ermittlungen. Es gibt natürlich auch noch Dinge, die auszuwerten sind.
Die Tat ereignet sich im ICE auf der Fahrt von Passau nach Hamburg. Am Samstagmorgen kurz vor 9 ist der Zug durch Ostbayern unterwegs auf der Strecke zwischen Regensburg und Nürnberg. An Bord gut 200 Mitreisende.
Nach aktuellem Ermittlungsstand begann der Angriff unvermittelt im Wagen 5. und wurde vom Tatverdächtigen im Wagen 4 fortgesetzt, wobei er offensichtlich wahllos seine Opfer angriff.
So Thomas Schöniger, Polizeivizepräsident des Bezirks Oberpfalz. Der 27-Jährige verletzte erst einen 26-Jährigen schwer am Kopf, dann einen 60-Jährigen an Kopf und Rumpf, schließlich im nächsten Waggon einen 39-Jährigen am Oberkörper. Dazu nutzt er als Tatwaffe mutmaßlich ein Klappmesser mit einer 8 cm langen Klinge. Alle Opfer stammen aus den Regionen Passau und Regensburg und wurden sofort in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Alle seien außer Lebensgefahr. So die Polizei. Der ICE habe nach dem Vorfall am Bahnhof Seubersdorf im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz gehalten. Dort hätten zwei Streifenteams der örtlichen Polizei den Zug betreten und den mutmaßlichen Täter mit gezückter Waffe gestellt. Dieser habe keinen Widerstand geleistet. Thomas Schöniger.
Der Beschuldigte hat sich unmittelbar vor der Festnahme wie folgt sinngemäß geäußert. Ich bin krank, ich brauche Hilfe.
In der Vernehmung habe er erklärt, er fühle sich seit einiger Zeit verfolgt und überwacht von der Polizei. Staatsanwalt Gerhard Neuhof.
Zur Tat selbst hat er angegeben, er habe sich vom ersten Opfer bedroht gefühlt. Er sei der Meinung gewesen, dieser Mann wolle ihn töten und habe ihn deshalb angegriffen. Die anderen Taten habe er wie im Traum begangen. Er hat die Taten also nicht abgestritten.
Die ErmittlerInnen gehen nicht davon aus, dass der Tatverdächtige seine Taten geplant habe. Der Syrer lebt seit 2014 in Deutschland und wohnte mit einer asylrechtlichen Aufenthaltsberechtigung in einer Wohnung in Passau. Er sei derzeit arbeitslos. Eine psychische Behandlung sei bisher nicht bekannt. Bisher sei er polizeilich nur einmal wegen eines kleineren Betrugsdelikts aufgefallen, so die Polizei. Wegen seiner psychischen Auffälligkeiten bei der Festnahme werde er nun in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht und nicht in einer Haftanstalt. Die Polizei dankte bei der Pressekonferenz den ErsthelferInnen. Ein im Zug mitreisendes Ärzte-Ehepaar habe erste Hilfe geleistet. Eine privat mitreisende Bundespolizistin habe bei der Festnahme geholfen.
Sie hören den Deutschlandfunk um 23 Uhr gleich 21. Noch hat sich niemand bekannt zu dem Attentat auf den irakischen Ministerpräsidenten al-Qassimi. Und doch lässt sich erahnen, wer Interesse an einer weiteren Destabilisierung des Landes hat. Nicht erst seit den Parlamentswahlen im vergangenen Monat versuchen vor allem pro-iranische Milizen Angst und Schrecken im Irak zu verbreiten. Udo Schmidt.
Videos aus der irakischen Hauptstadt Bagdad, aus der grünen Zone, dem sicheren Bereich der Stadt, zeigen leere Straßen, Panzerwagen des Militärs in jeder Straßenecke, schwarz gekleidete Soldaten am Straßenrand. Bagdad ist im Alarmzustand seit dem Drohnenangriff heute in der Nacht. Eine mit Sprengstoff beladene Drohne habe die Residenz von Premier Mustafa al-Qassimi angegriffen, teilte die irakische Regierung mit. Zwei weitere Drohnen konnten demnach abgefangen werden. Der Premier sei unverletzt geblieben. Arabische TV-Sender zeigen ein Video, auf dem die Beschädigungen am Amtssitz al-Qassimis zu sehen sind. Mehrere Leibwächter des Premiers sollen bei dem Angriff verletzt worden sein. Al-Qassimi erklärt dem saudischen TV-Sender Al-Haras, es gehe ihm gut. Ich und alle, die mit mir sind, sind sicher und in guter Verfassung. Unsere Sicherheitskräfte und das Militär arbeiten daran, den Irak zu stabilisieren und zu schützen. Feige Drohnenangriffe helfen nicht, unsere Heimat aufzubauen und unsere Zukunft zu sichern. Ich lade alle ein, am Zukunftsdialog teilzunehmen. Lang lebe der Irak. Wer hinter dem Drohnenangriff steckt, ist bisher unklar. Niemand hat sich zu dem Angriff bekannt. Seit der Parlamentswahl im Irak vor 4 Wochen kommt es jedoch in Bagdad immer wieder zu Protesten und schweren Zusammenstößen. Erst am Freitag waren dabei mehr als 100 Menschen verletzt worden. Die bei der Wahl unterlegenen pro-iranischen Politiker und ihre Anhänger hatten 2 Drittel der Parlamentssitze verloren, wollen die Niederlage jedoch nicht anerkennen. Der Wahlsieger, der Schiit Muqtada al-Sadr, bezeichnete die Tat auf Twitter als Angriff auf das gesamte Land. Najib al-Qassab, irakischer Politikexperte mit Sitz in Bagdad. Es sind gegenseitige Beschuldigungen, es gibt Misstrauen auf allen Seiten. Aber es sieht so aus, als wenn das Ansehen des Premierministers nach diesem Angriff zunimmt. Anhand der Flugbahn der Drohnen, so der Analyst, müsste sich feststellen lassen, woher und von wem sie gekommen seien.
Schon vor den Präsidentschaftswahlen in Nicaragua stand der amtierende Präsident Daniel Ortega als Gewinner fest. Dafür hatte er im Vorfeld gesorgt. 7 potenzielle Gegenkandidaten wurden verhaftet. Unabhängige Wahlbeobachter gibt es nicht und Vertreter der internationalen Presse wurden nicht ins Land gelassen. Auch unsere Korrespondentin Anne Demmer musste sich deswegen im Nachbarland Costa Rica umhören, wo Zehntausende Zuflucht gefunden haben.
Zum Interview trifft Carlos Fernando Chamorro Journalisten in einem Wohnkomplex am Rande von San José, der Hauptstadt des Nachbarlandes Costa Rica. Nicaragua hat der Chefredakteur des Investigativportals El Confidencial im letzten Juni verlassen. Sein Haus und die Redaktionsräume in Managua wurden stundenlang von der Polizei durchsucht. Es ist bereits das 2. Mal. Anfang 2019 hatte der Sohn der früheren Präsidentin Violeta Chamorro bereits das Land verlassen. Über die Wahlen in Nicaragua wird er nun remote aus dem Exil in Costa Rica berichten. Wie er und sein Team vor Ort arbeiten, darüber will er nicht sprechen. Die Namen seiner Reporter, aber auch die seiner Interviewpartner in seiner Heimat, muss er schützen. Die Arbeit werde immer schwieriger.
Yo ya no tengo fuentes en Nicaragua. Ich habe keine Quellen mehr, keine Interviewpartner, die ihre Meinung offen äußern wollen. Ich muss ihre Identität schützen, weil sie festgenommen werden könnten, wenn sie ihre Meinung offen kundtun oder weil sie eine Information gegeben haben. Wer Kritik übt, läuft Gefahr, verhaftet zu werden. Rund 40 Oppositionelle, Journalisten, Unternehmer, Politiker wurden im Vorfeld der Wahlen festgenommen. Darunter 7 führende Oppositionspolitiker, Anwärter auf das Präsidentenamt. Auch die unmittelbare Familie des Konfidenzial-Chefredakteurs ist betroffen. Seine Schwester galt als aussichtsreichste Kandidatin. Jetzt steht Cristiana Chamorro unter Hausarrest. Ihr wird Geldwäsche vorgeworfen. Sein Cousin Sebastian Chamorro sitzt im Gefängnis El Chipote.
Está mi primo hermano Juan Sebastián Chamorro, que también es candidato presidencial, que está en El Chipote.
Er ist ebenfalls als Präsidentschaftskandidat angetreten. Auch mein Bruder Joaquín Chamorro ist im Gefängnis und ein weiterer Cousin, Juan Lorenzo Olmán. Er war der Geschäftsführer der Zeitung La Prensa. Auch seine Redaktionsräume wurden durchsucht. Diejenigen, die im Gefängnis sind, sitzen in Isolationshaft. In 4 bis 5 Monaten hatten sie nur 2-mal Besuch von ihren Familienangehörigen. 100.000 Menschen haben mittlerweile das Land verlassen. Die Mehrheit lebt im Exil in Costa Rica. Auch wenn laut der jüngsten Umfrage von Gallup nur 19% der Befragten für den amtierenden Präsidenten Daniel Ortega stimmen und 65% für einen der 7 inhaftierten Kandidaten stimmen würden. Der Gewinner der Wahlen steht auch schon vor der Eröffnung der Wahllokale fest, sagt der Chefredakteur von El Confidencial, Carlos Fernando Chamorro. Der Wahlrat wird Daniel Ortega am Ende eine Wahlbeteiligung von um die 70% bestätigen. Die einen werden die Wahlen boykottieren und zu Hause bleiben. Andere werden wählen gehen. Wieder andere müssen sogar wählen gehen, weil sie ansonsten ihren Job verlieren würden. Die Frage ist am Ende auch nicht, wie viele Menschen wählen gehen. Das werden wir nie wissen. Denn der Wahlrat ist keine Institution, der man vertrauen kann, die autonom ist. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass die Opposition sich im Gefängnis befindet.
Der Bericht von Anne Demmer und jetzt die Presseschau mit Jürgen Albrecht.
Kommentiert werden die Corona-Maßnahmen, die Weltklimakonferenz und die Suche nach einer neuen Führung bei der CDU. Zur Corona-Infektionslage schreibt die Taz, zunächst einmal müssen wieder kostenlose Tests für alle eingeführt werden. Und auch wenn es verwunderlich klingt, 2G ist kontraproduktiv. Erstens hilft dies offenkundig kaum bei der Steigerung der Impfquote und zweitens sorgen 3G-Regelungen dafür, dass auch Ungeimpfte bei Kneipen oder Kinobesuchen regelmäßig getestet werden. 2G schließt einen Teil der Bevölkerung aus, trifft aber nicht immer die Richtigen, betont auch die Allgemeine Zeitung aus Mainz. Stattdessen erhöht es die Polarisierung in der Gesellschaft. Gemeint sind nicht radikale Impfgegner, die eh nicht zu erreichen sind, sondern 2G spaltet auch die normale Bevölkerung. Der Sturmlauf der Gastronomen gegen 2G gleicht einem Katzenjammer, findet die Freie Presse aus Chemnitz. Trotz der dramatischen Entwicklung der letzten Wochen unternahm die Branche keinerlei Anstrengung, 3G in ihren eigenen Räumen konsequent durchzusetzen. Und die Heilbronner Stimme schlägt zynische Töne an. Bei alledem scheint der Bund-Länder-Gipfel aus der Mode gekommen zu sein. Traf man sich bei minimalen Inzidenzzahlen fast schon im Wochenrhythmus, sieht man nun, wo die Werte bedrohlich geworden sind, keine Veranlassung mehr für Krisengespräche. Aber vielleicht ist das auch gut so. Das Chaos ist ja groß genug. Die Oldenburgische Volkszeitung aus Vechta kommentiert die Weltklimakonferenz in Glasgow. Das Fehlen der Staatslenker, der größten Umweltverschmutzer des Planeten, schwammige Lippenbekenntnisse und nicht zuletzt eine EU-Kommissionspräsidentin, die für eine 50 Kilometer lange Strecke in einen Privatjet steigt, legt eines schonungslos offen: Den Mächtigen dieser Welt ist die Zukunft des Planeten egal. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung blickt auf China. Die Nebelkerze, der größte Exporteur, erledige für den Westen die Drecksarbeit, hat ausgedient. Dass das Land heute mehr Schadstoffe ausstößt als vor Beginn der Pandemie, liegt zuallererst an der gigantischen Infrastruktur, die Peking seit dem wochenlangen Lockdown hat bauen lassen, um seine Wirtschaft zu retten. Abschließend zum Führungswechsel in der CDU, eine verkehrte Welt bei den deutschen Parteien, glauben die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe auszumachen. Geeinte und geordnete Genossen gegen Konservative im Dauerclinch könnte das Leitmotiv für die Ära nach Angela Merkel lauten. Der oder die neue CDU-Vorsitzende übernimmt eine Partei, die nach dem Knockout am Wahlsonntag orientierungslos am Boden liegt. Sie hat noch keine Idee von sich und weiß nicht, wie Opposition geht.
Danke, Jürgen Albrecht, für diese Presseschau, die Pressestimmen gesammelt hatte an Christine Heidrich. Mein Name ist Jonas Rehse, das war der Tag im Deutschlandfunk. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und einen guten Start in die nächste Woche.